Ganz wunderbares Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, und möge das, was wir gesungen haben, tatsächlich auch unser Anliegen sein, unser Gebet sein, gerade in unserer Beziehung zu unserem Herrn, dass es nicht nur eine Kopfangelegenheit ist, ja, wir glauben diese Dinge, was immer, sondern dass wir das wirklich leben in der Gemeinschaft mit unserem Heiland und Herrn Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, und ich lese uns noch einmal den Text, über den wir gemeinsam nachdenken seit dem letzten Sonntag. Heute machen wir weiter und wir werden nicht fertig werden heute, sondern ich muss einiges aus diesem Text für eine andere Gelegenheit aufbewahren, weil der Apostel Johannes so viel an Theologie in diesen Gruß hineinpackt. Und das ist einfach schön, ist wunderbar, diese Dinge, die wir zum Teil doch kennen, noch einmal zu vergegenwärtigen, sie noch einmal zu unterstreichen, noch einmal sich bewusst zu machen, ah, wie gut wir es haben, gehören zu Jesus. So, Verse 4 bis 8, ich lese uns den Text, und heute lese ich aus der Luther-Übersetzung. Und ihr seht, ich habe eine ganz große Bibel mitgebracht, mein Augenlicht wird nicht besser, sondern schlimmer, so ich muss große Buchstaben haben. Und das ist genau richtig hier für mich, sehe ich gerade, sind große Buchstaben. Gut, Johannes schreibt, Johannes den sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die da sind, vor seinem Stuhl, Thron eigentlich und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge und der Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und uns gewaschen von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, die ihn zerstochen haben, und werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wir verbeugen uns zum Gebet. Öffnend dein wunderbares Wort, himmlischer Vater, sind wir uns dessen bewusst, dass wir dürfen auf unseren Verstand uns nicht verlassen, sondern wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen, den du uns gibst. Und gerade auch heute Morgen, lesend diese herrliche, gewaltige Wahrheiten über dich, beten wir darum, dass du uns selbst durch den Heiligen Geist lehrst und diese Wahrheiten tief in unser Herz verinnerlichst, sodass diese Wahrheiten unser Leben bestimmen und nicht das, was wir als Menschen denken oder fühlen. Wir preisen dich, wir ehren deinen heiligen Namen und wir danken dir noch einmal für dieses gewaltige Vorrecht, für das gewaltige Vorrecht, dein Wort aufschlagen und lesen zu dürfen. Preis sei dir. In Jesu Namen. Amen. So wie gesagt, seit dem letzten Sonntag studieren wir diesen herrlichen Gruß des Apostel Johannes an die sieben Gemeinden. Und ihr Lieben, auch es ist ein Gruß an uns, die wir das Buch der Offenbarung aufschlagen und lesen. Und diese Dinge, die uns erklärt werden, beschrieben werden, offenbart werden, sind einfach herrlich. Und das Erste, und das ist das, was wir schon am letzten Sonntag gemeinsam angesprochen haben, als Erstes spricht der Apostel Johannes, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, über das Besitzrecht der gläubigen Menschen. Ja, wenn er in Vers 4 darauf hindeutet, dass die Menschen, die um die Vergebung ihrer Sünden wissen, die reingewaschen sind durch das Blut des Heilandes Jesus, das sind die Menschen, die tatsächlich die Gnade Gottes haben und auch den Frieden Gottes kennen. Als Zweites erkennen wir den Hinweis auf die Dreifaltigkeit Gottes, Dreieinigkeit Gottes. Und Johannes spricht zunächst einmal von Gott, dem Vater, von dem er sagt, er, der da ist, der da war und der da kommt. Ja? Und wir würden denken, naja, er spricht von Jesus Christus. Wenn wir weiterschauen, ja, dann sehen wir, dass von Jesus Christus dann extra noch die Rede ist. So, er spricht von Gott, dem Vater. Und das Faszinierende für mich ist wieder zu sehen, wenn wir zu Vers 8 gehen, dass Jesus Christus genau dasselbe von sich selbst auch sagt. Ja, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. So, hier werden wir praktisch in dieses Mysterium der Dreieinigkeit Gottes eingetaucht als Leser. Ja, Jesus und Gott der Vater sind eins. Jesus selbst sagte seinerzeit vor den versammelten Juden im Tempel, er sagte, und das können wir nachlesen, Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Deshalb, wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ich weiß nicht, wer Gott ist, oder uns fragen, wer ist denn Gott, dann können wir sagen, und das ist richtig, Jesus ist Gott. Und dann können wir in besonderer Weise zum Johannesevangelium gehen und mit ihnen das Johannesevangelium lesen, wo ganz deutlich gesagt wird, wer Jesus Christus ist. So, wir lesen weiter und wir staunen, dass in dem Gruß des Apostel Johannes die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, als zweites genannt wird. Ja, es wird hier gesagt von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Nun, es ist schon wahr, dass manche Bibellehrer diese sieben Geister, die hier erwähnt werden, als Engel identifizieren und als biblischen Beweis gebrauchen sie oder weisen sie auf Hebräer 1, Vers 14, wo Folgendes zu lesen ist. Es wird in Vers 13 von den Engeln gesprochen und dann wird gesagt, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche die Seligkeit ererben sollen. Nun, das ist eine herrliche geistliche Wahrheit, auf die wir hier als gläubige Menschen in Hebräer aufmerksam gemacht werden. Gott sendet seine Engel, die solchen dienen, die die Seligkeit ererben sollen. So, wer ist das? Das ist, die Rede ist von Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und es ist auch so, dass wir die meiste Zeit das gar nicht so miterleben, dass die Engel uns dienen, aber manchmal erleben wir das schon. Ja, manche Situationen in unserem Leben können wir nur so erklären, dass ein Engel Gottes über uns gewacht hat. Vielleicht kennt ihr solche Situationen in eurem Leben. Ich kenne mit Sicherheit einige Situationen in meinem Leben, wo das zugetroffen hat und ich nur in dieser Weise das auch erklären kann, ein Engel hat über mich gewacht. Das ist eine gewaltige und herrliche Wahrheit, dass die Engel uns dienen, aber die Engel sind in dem Gruß des Apostel Johannes hier an dieser Stelle nicht gemeint, denke ich. Johannes meint, wenn er von den sieben Geistern vor dem Thron Gottes spricht, den Heiligen Geist. Und die Wahrheit ist, dass die Bibel sehr oft, wenn sie von der Fülle des Heiligen Geistes spricht, die Zahl sieben gebraucht. Lasst uns gemeinsam aus dem Buche des Propheten Jesaja lesen. In Kapitel 11 finden wir in Vers 2 folgende Prophetie, die auf Jesus und seinen Dienst als Messias hinweist in seinem ersten Kommen. Vers 2 lesen wir, ihr könnt gerne aufschlagen, Jesaja Kapitel 11, Vers 2. Und auf ihn, auf den Messias, wird ruhen, erstens, der Geist Jehovas. Zweitens, der Geist der Weisheit. Drittens, der Geist des Verstandes. Viertens, der Geist des Rates. Fünftens, der Geist der Kraft. Sechstens, der Geist der Erkenntnis. Und siebtens, der Geist der Furcht Jehovas. So, wir haben hier sieben Wesensmerkmale des Geistes Gottes, die hervorgehoben werden in einer besonderen Weise. Und der Hinweis ist der, dass Jesus, wenn er kommt oder als er gekommen ist, in seinem Dienst die Fülle des Geistes hatte. Er hatte seinen Dienst in der Fülle des Geistes verrichtet. So, die Fülle des Geistes wird also in diesem Gruß angesprochen. Und der Hinweis ist der, das ist die Realität in der Gegenwart Gottes. Die Fülle des Geistes ist überall dort, wo Gott gegenwärtig ist. Das ist der Hinweis. So, und wir sehen aber, dass in dem Nachdenken über das Wesen des dreieinigen Gottes unser Verstand ganz schön beansprucht wird, gestreckt wird. Und wir haben aber diese Frage immer noch nicht beantwortet, warum wohl Jesus als zweite Person der Dreieinigkeit als letztes erwähnt wird in diesem Gruß. Nun, es ist schon richtig, dass, und ich habe das mehrmals schon erwähnt in unseren Betrachtungen, dass in der griechischen Sprache des Neuen Testaments das Erstgenannte oft das Wichtigste ist. Ja, denken wir zum Beispiel an die Frucht des Geistes, von der uns in Galater 5 manches berichtet wird. Welche Frucht wird aber als erstes genannt? Welches ist die Paradefrucht des Geistes, die erste Frucht des Geistes? Es ist die Liebe. Es ist die Liebe. So, das Erstgenannte ist in dem Griechisch des Neuen Testaments oft das Wichtigste. Das ist richtig. Aber ebenso ist es auch richtig in der griechischen Sprache des Neuen Testaments, dass das Letztgenannte auch manchmal das Wichtigste ist. Wir haben eben von der Frucht des Geistes, der Liebe gesprochen. Überlegen wir einmal, was in 1. Korinther 13 über die Liebe ganz am Schluss gesagt wird. Ich lese uns aus 1. Korinther 13, Vers 13. Hören wir genau hin. Es wird gesagt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. So, die Liebe als das Letztgenannte in diesem Vers ist das Größte. Ja? Das ist, warum Jesus, unser Herr, als zweite Person der Dreieinigkeit, als letztes hier genannt wird, in dem Gruß des Johannes. Es geht ihm darum, etwas mehr über Jesus zu offenbaren und darauf hinzuweisen, dass Jesus der Schwerpunkt des Buches der Offenbarung ist. Jesus ist das Zentrum der Offenbarung. Das sollten wir als Leser verstehen. So, es geht in der Offenbarung nicht in erster Linie darum, was über den Antichristen gesagt wird, obwohl diese Dinge sehr interessant sind, das gebe ich zu. Es geht in dem Buch der Offenbarung nicht so sehr darum, herauszufinden, was diese Stadt Babylon ist, oder es geht auch nicht darum, es ist nicht das Wichtigste, sage ich einmal, was das neue Jerusalem ist, dass wir es wissen. Oder was der Baum des Lebens ist, dass es einen Baum des Lebens gibt. Jesus ist der Mittelpunkt. Jesus ist das Wichtigste der Offenbarung. Das ist der Hinweis, gerade auch im Gruß des Apostel Johannes an die Gemeinden und an uns. Und schaut einmal, was über Jesus nun ab Vers 5 gesagt wird. Ich fasse es für uns zusammen. Als erstes wird uns erklärt in Vers 5 oder Anfang des 5. Verses, wer Jesus wirklich ist. Dann sehen wir als zweites, dass Johannes über das vollbrachte Werk des Herrn Jesus spricht. Verse 5b bis 6. Dann spricht er drittens über das zukünftige Werk des Herrn Jesus in Vers 7 und dann in Vers 8 spricht er über die Souveränität Jesu als Gott. So, als erstes spricht Johannes also darüber, wer Jesus wirklich ist. Und wir erkennen dass er uns auf vier besondere Dinge aufmerksam macht. Ja, als erstes sagt er, Jesus ist der treue Zeuge. Wir wollen gleich darüber nachdenken, was es bedeutet. Zweitens sagt er, Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Drittens lesen wir, dass Jesus der Herr über Könige auf Erden ist. Und viertens sagt Johannes, dass Jesus uns liebt. So lasst uns gemeinsam diese Charakteristiken Jesu einmal überdenken. Jesus ist der treue Zeuge. Was bedeutet das? Ich denke, es fällt uns nicht schwer zu sehen, dass Jesus der treue Zeuge Gottes, seines Vaters ist. Ja, Jesus selbst sagt in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 6, folgendes. Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen. Und das Wort für geoffenbart meint, ich habe deinen Namen manifestiert, ich habe ihn bekundet, ich habe ihn bezeugt. In der Bibel steht der Name, das wissen wir auch, für das Wesen einer Person. Und das ist es, was Jesus getan hat in seinem Dienst, als er hier in Israel seinerzeit gelebt hat. Er hat Gott, den Vater, in seinem Reden, in seinem Lehren, in seinem praktischen Leben so präzise, so treu bezeugt, so wie keiner vor ihm das getan hat und noch wie keiner es nach ihm tun wird. Jesus ist der treue Zeuge seines Vaters im Himmel. Nun, Menschen heute reden allerhand über Gott. Ja, sie meinen das über Gott, sie fühlen das über Gott, sie denken dies und jenes, was Gott tun muss, auch in ihrem Leben, oder was tun, was Gott tun sollte. Und oft hört man aber in ihrem Reden keine Bezugnahme zu dem, was Jesus über Gott gesagt hat. Sie basieren ihr Verständnis über Gott auf das, was sie denken, auf das, was sie fühlen, auf das, was sie sich wünschen. Ihr Lieben, das ist unzureichend. Das geht nicht. Wir müssen schon, wenn wir etwas Wahres, wenn wir etwas Festes über Gott wissen wollen, Jesus zuhören. Jesus sagt, Johannes 12, 49, denn ich habe nicht von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und was ich reden soll. Jesus ist der treue Zeuge. Johannes 17, Vers 8, hohepriesterliches Gebet des Herrn Jesu. Jesus sagt, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Nein, hier spricht er zu seinen Jüngern, das ist noch nicht das hohepriesterliche Gebet. So, Jesus ist der treue Zeuge. Dann sagt Johannes, dass Jesus der Erstgeborene von den Toten ist. Wir haben gemeinsam über diese Wahrheit nachgedacht am Erntedanksonntag. Ja? Und wir haben festgestellt, dass Jesus der Erste gewesen ist, der in seinem Auferstehungsleib, dem Ewigkeitsleib, das meint ein Leib, der zugeschnitten ist für die Ewigkeit, dass er in diesem Leib auferstanden ist. Alle anderen Auferweckungen, davon lesen wir zum Beispiel im Alten Testament, wir lesen von manchen Auferweckungen auch in den Evangelien, waren, man könnte sagen, Wiederbelebungen. Und keine Auferweckung in dem Sinne, wie wir es verstehen würden. Die Menschen, die wiederbelebt worden sind, die sind in ihrem sterblichen Leib wiederbelebt worden und sie sind wieder gestorben. Nicht so Jesus. Nach seiner Auferstehung hatte Jesus diesen Herrlichkeitsleib. Und genauso einen Leib werden wir auch haben nach unserer Auferstehung oder Verwandlung, je nachdem, ob Jesus in unserer Zeit wiederkommt und wir die Entrückung erleben, wenn wir noch leben und wenn wenn wir in dieser Weise dann den Herrn begegnen. Weiter sagt Johannes, dass Jesus der Herr über Könige auf Erden ist. Das ist eine interessante Aussage und ihr habt mit Sicherheit die Nachrichten vielleicht heute gelesen. Ich mache mir das zu einer Aufgabe. Ich versuche nicht, die Nachrichten am Sonntagmorgen zu lesen. Ich will das nicht, ja, vor dem Dienst. Aber in der Woche lese ich immer wieder die Nachrichten. Und in der letzten Woche hat man auch manches gehört. Und wir fragen uns, naja, in welcher Weise ist das nun richtig, dass Jesus der König oder der Fürst, wie in manchen Übersetzungen steht, der Könige der Erde ist? Weil es ja in Gegenwartsform steht, die grammatische Form der Gegenwart. Und ich denke, es fällt uns nicht schwer, diese Aussage in dieser Weise zu interpretieren oder zu verstehen, dass hier von dem Herrn Jesus gesprochen wird und seinem Dienst gesprochen wird in dem tausendjährigen Königreich des Messias, das noch kommt. Ja? Und die grammatische Form der Gegenwart in dieser Aussage weist uns darauf hin, und das haben die Griechen damals auch getan, Gebrauch und diese Grammatik. Sie sprachen von einer Sache in der Gegenwart, die in der Zukunft stattfinden soll, aber sie benutzten die Gegenwartsform, um darauf hinzuweisen, das ist 100% sicher, dass das stattfinden wird. Und das ist der Hinweis, ja, dass Jesus, wenn er wiederkommt, tatsächlich auch ein politischer Monarch sein wird. Nun, manche Christen, und das wissen wir auch, verneinen diese Realität des tausendjährigen Reiches. Sie verneinen diese Realität, dass Jesus einst als der politische Fürst aller Fürsten, der König aller Könige dienen wird. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Was diese Christen machen, sie legen diese Stellen, die davon sprechen, dass Jesus politisch herrschen wird, geistlich aus. Ich denke, das geht nicht. Nun schaut einmal, was uns zum Beispiel in Micha gesagt wird, in einer wunderbaren Prophetie, sprechend von Jesus. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Das ist Micha 5 und diese Prophetie wird noch einmal wiederholt, damit wir es verstehen, dass hier nicht nur von König David die Rede ist. Denn manche könnten sagen, na ja, David ist in Bethlehem geboren, er war König über Israel gewesen. Auf ihn bezieht sich diese Prophetie. Nein, 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 nein. Das haut einmal zeitlich nicht hin. Und zum anderen lesen wir in Matthäus 2, Vers 6, dass diese Prophetie wiederholt wird und auf Jesus angewandt wird, sodass wir nicht rätseln müssen, von wem hier die Rede ist. So, hier lesen wir also von dem Hinweis auf die politische Regentschaft des Messias Jesus Christus über das Volk Israel. Und nicht nur das. Wir wissen auch, lesend die Offenbarung und andere Briefe des Neuen Testaments, dass Jesus über die ganze Welt regieren wird. Ja, die Frage ist nicht, ob er tatsächlich als Fürst der Könige, als König der Könige regieren wird, sondern die Frage ist eher, wann wird es sein? Und wir sagen, es wird im tausendjährigen Reich sein. Lass mich nur so viel sagen im Zusammenhang mit dieser Aussage über Jesus als König der Könige. Und das ein bisschen persönlich für uns auch machen. Ihr Lieben, wenn wir wiedergeboren sind, dann ist es keine Frage für uns, wer der König und der Herr, wer unser König und unser Herr ist. Keine Frage. Wir sind jetzt schon Bürger, wir sind jetzt schon Teilhaber des Reiches Gottes. Es ist gegenwärtig für uns, wir verstehen es, eine geistliche Realität, die wir noch nicht sehen, sage ich mal. Aber eines Tages wird es die Realität sein, die wir sehen und erleben. Ein Prediger besuchte seinerzeit eine alte Dame in einem der Armenhäuser in England. Und er fragte sie, Liebe Dame, war die Königin Victoria irgendwann einmal zu Gast bei dir gewesen, in deinen ärmlichen Verhältnissen? Und die arme alte Dame sagte, ja, das war sie. Ihre Majestät, die Königin Victoria, hat mich schon einmal besucht. Und dann fragte der Prediger weiter, er sagte, wie ist es aber mit dem König der Könige, Jesus Christus? Hat er dich auch schon besucht? Und darauf erwiderte diese ältere Dame, oh nein, mein Herr, der König der Könige ist kein Besucher hier, er lebt hier, er lebt hier. Und genau das muss Realität in unserem Leben sein. Wir wissen, dass Jesus einst regieren wird über die ganze Welt. Wenn er unser Herr ist, dann ist er der König unseres Lebens. Und dann muss er auch als König über uns herrschen, oder nicht? Genau so ist es. Viertens sagt Johannes, dass Jesus uns liebt. In manchen Übersetzungen, und deshalb habe ich auch die Luther-Übersetzung heute gebraucht oder gelesen, in manchen Übersetzungen steht diese Aussage in Vergangenheitsform. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in der Elberfelder Schlachter, in der modernen Luther-Übersetzung ist es in der Gegenwartsform, aber hier in der alten Luther-Übersetzung ist es noch in Vergangenheitsform. Nun, Vergangenheitsform, wir haben kein Problem damit zu sehen, dass das die Wahrheit ist, dass Jesus uns tatsächlich geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Aber die Wahrheit ist diese, ihr Lieben, und deshalb möchte ich das betonen. Die grammatische Form, die hier gebraucht wird, in dieser Aussage, dass Jesus uns liebt, steht in solch einer Form, die davon spricht, dass es kontinuierlich geschieht. Und das ist faszinierend, darüber nachzudenken. Man hat es angefangen, wird es irgendwann aufhören, aber da gehen wir gar nicht drauf ein, sondern wir betonen die Wahrheit, dass Jesus uns jetzt liebt, wenn wir doch zu ihm gehören. Und ihr seht, dass ihr habt das vielleicht gemerkt, dass ich immer wieder das uns betone. Jesus liebt uns, wen uns? Die ihr Leben Jesus anvertrauen. Was ist es, wie ist es mit anderen? Ja? Darauf komme ich noch zu sprechen. Ich bin ein bisschen vorgesprungen. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, das ist, was Johannes macht. Wenn er von uns spricht, spricht er nicht von den Menschen allgemein, sondern zunächst einmal und zuallererst von solchen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Natürlich ist es so, dass das Erlösungswerk Jesu, dass diese Liebe Gottes für die Menschen allen gilt. Aber wir kennen auch diese Wahrheit, dass nicht alle es annehmen werden. Ja? Ich lasse das einmal so stehen, aber ich will uns auf etwas hinweisen. Ihr Lieben, das ist eine gute Nachricht, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für uns, dass Jesus mich liebt, Jesus dich liebt. Das ist eine beständige Realität, wenn wir als ein Kind Gottes, wenn wir Kinder Gottes sind. Der Schweizer Theologe, der seinerzeit der bedeutendste Theologe seiner Zeit gewesen ist, Karl Barth, ihr habt den Namen bestimmt schon einmal gehört, er ist 1968 gestorben. Bin nicht mit allem einverstanden, was dieser Mann gelehrt hat, aber es ist nicht das Wichtigste, ob ich einverstanden bin oder nicht. Er muss sich nicht vor mir verantworten. Aber von ihm wird eine sehr interessante Geschichte erzählt. Er wurde überall in die ganze Welt eingeladen, Vorträge zu halten. Und so wurde er zu einem Vortrag eingeladen nach Princeton. Das ist eine der bedeutendsten Universitäten der Vereinigten Staaten. Und nachdem er seinen Vortrag gehalten hat vor den Studenten, die dort die Halle ausgefüllt haben, fragte einer der Studenten Folgendes, diesen Karl Barth. Er fragte, was für ihn persönlich das Wichtigste von all seinen theologischen Erkenntnissen sei. Und dieser hoch studierter Theologe, wirklich ein kluger, intelligenter Mann. Er hat keinen hochtheologischen Exkurs als Antwort gegeben. Er sagte Folgendes. Er sagte, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das ist eine wunderbare Antwort. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Wisst ihr das auch? Wisst ihr das auch? Lebt ihr in dieser Gewissheit? Und manche von euch sind vielleicht nicht in einer sehr liebenden Familie aufgewachsen. Ja? Vielleicht haben eure Eltern nicht die Zeit gehabt, euch die Liebe zu zeigen, die sie für euch hatten. Sie waren zu beschäftigt, die Zeiten waren nicht gut. Und ihr vermisst diese Liebe vielleicht heute noch. Aber eins dürft ihr wissen, wenn ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut habt. Jesus liebt euch. Jesus liebt euch. Und er war bereit, sein Leben für euch zu geben. Ich kann mich erinnern, diesen Sommer haben wir eine Freizeit mitgemacht, Gemeindefreizeit mitgemacht und ein neues Ehepaar ist dazugestoßen und hat bei der Freizeit einfach mitgemacht und wir haben uns nie gesehen, es war das erste Mal, dass sie dort waren. Und ich habe mich zu ihnen hingesetzt, habe mit ihnen gesprochen und dann habe ich das auch betont. Also es ist sehr, sehr wichtig für mich, dass ihr das merkt, dass ihr hier in dieser Gemeinschaft angenommen seid und geliebt werdet. Und als ich das gesagt habe, dass ihr geliebt werdet, fingen sie an zu weinen. Ja? Und besonders die Frau sagte, das habe ich in meinem Leben noch nie so erlebt. Dass jemand das sagt und es auch so meint. Jesus liebt uns. Welch eine gewaltige und herrliche Realität ist das. Wir sind bevorzugte Menschen, wenn wir um diese Liebe nicht nur wissen, sondern wenn wir in unserem Leben diese Liebe auch als Gewissheit haben. Wir kommen zu dem zweiten Abschnitt der Erklärung des Johannes über Jesus und in diesem Abschnitt spricht er darüber, was Jesus vollbracht hat. Vers 5b bis 6. Wir lesen ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre, ihm sei Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Erste, was im Zusammenhang des vollbrachten Werkes Jesu an dieser Stelle gesagt wird, ist, dass er uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Das ist es, was Jesus in seiner Liebe tut. Es ist nicht nur ein Gefühl für ihn, es ist nicht nur etwas, was er nur sagt oder ausspricht. Seine Liebe bewegte ihn, etwas ganz Radikales zu tun. Es bewegte ihn dazu, sein Leben zu geben für uns. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ihr Lieben, ich kann es nicht. Dass jemand mich in dieser Weise so liebt, dass er sein Leben für mich gibt. Ich verstehe das nicht. Ich bin es nicht wert. Es ist erstaunlich. Und es ist leider so, dass in vielen Gemeinden heute der Hinweis auf das Blut Jesu, ja, für manch einen ein Anstoß ist. Wie kann es ein Anstoß sein, wenn es in der Bibel gebraucht wird, wenn es in dem Wort Gottes gesagt wird, dass es keine Sündenvergebung gibt, außer dass Blut vergossen wird? Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist aber genau, was der Mensch haben muss, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Die Vergebung seiner Sünde, die nur durch das Vergießen des Blutes des Herrn Jesu möglich ist. Ihr Lieben, das Sterben Jesu war kein Zufall, unglücklicher Zufall, es war eine Notwendigkeit. Aber Johannes fügt noch hinzu und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. schon richtig, dass wir uns nicht immer wie Königskinder oder Priester fühlen und auch benehmen. Nichtsdestotrotz ist das, was uns die Heilige Schrift, das Wort Gottes vermittelt, unter anderem auch zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich kann mich erinnern, wir hatten, als wir in Neuwied am Rhein lebten, dort bin ich ja aufgewachsen, wir hatten eine Nachbarin. Das war eine sehr interessante Dame, ihr Name war Frau Letin. Sie war schon betagt, sage ich einmal, wahrscheinlich in ihren 80ern. Und sie ging jeden Tag, ob es Sonnenschein war, ob es geregnet hat, mit ihrem kleinen Hund spazieren. Und auch an unserem Haus entlang. Und das Hündchen, das hat der Frau Letin gezeigt, wo sie hingehen soll. Und das Hündchen ist immer zu uns, zu unserem Haus reingekommen, ja, weil es ganz genau wusste, dass wenn es zu uns reinkommt, es etwas zu essen bekommt. Meine Oma liebte das Hündchen auch sehr, sehr und jedes Mal, wenn es vorbeikommt, hat sie es gefüttert und die Hunde sind schlau, die sind klug. Und so jedes Mal, wenn die Frau Letin spazieren ging, der Hund führte sie in unser Haus rein. Und das Hündchen, das war ein kleiner Pudel. Nun, die Frau Letin wusste, dass ich Bibelschule besucht habe, Theologie studiert habe. Und jedes Mal, wenn sie mich gesehen hat, wenn ich dann kam, hat sie gesagt, ah, da kommt ja unser Priester. Ich weiß nicht, ob sie meinen Namen nicht behalten konnte und deshalb sagte, da kommt unser Priester, weil sie wusste, ich hab Bibelschule besucht, was immer. Und sie hat es auch nicht böse gemeint, ich habe es auch nicht böse angenommen, ich habe nur gelächelt, aber für mich war das immer eine Herausforderung, diese Worte zu hören und mir noch einmal bewusst zu machen. Wenn ich zu Jesus gehöre, bin ich genau das. Ja? Ein Priester, ein König, für Gott den Vater. Und ihr Lieben, wenn wir diese Stelle hier richtig lesen, dann sehen wir, dass hier nicht nur von solchen Menschen gesprochen wird, die Theologie studiert haben, die Bibelschule besucht haben, sondern hier ist die Rede von jedem, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Wenn wir das getan haben, dann sind wir dem Worte Gottes nach Könige und Priester für Gott, unseren Vater. Stellt euch mal vor, das ist unsere Identität als wiedergeborene Christen. Und das bedeutet auch, dass wir uns dementsprechend verhalten. Ja? Und der Hinweis aber in diesen Worten ist auch der, dass in dem kommenden Reich des Messias wir an der Stelle unseres Königs, Jesus Christus, mitregieren werden. Und deshalb verstehen wir auch diese uns gegebene Zeit, dass heute als etwas, so etwas wie eine Übungszeit, ja, für die Aufgaben, die uns im Millennium erwarten. Jedes Problem, jede Herausforderung, jede Versuchung, die an uns herantritt, ist dafür da, damit unser Charakter vorbereitet wird für das Ausleben der Autorität über diese Dinge. Wir müssen über diesen Dingen stehen, weil Gott uns in dem Heiligen Geist die Kraft dazu gibt. Die Leidenszeit unseres Lebens ist Vorbereitungszeit für das, was wir in Gott tatsächlich haben und worauf uns das Wort Gottes auch aufmerksam macht. Ich muss hier unterbrechen und wir wollen dann in unserer nächsten Predigt weitermachen in dem Gruß des Apostel Johannes, wenn er über das zukünftige Werk des Herrn Jesus spricht. Lass mich mit einem Amen schließen. Das, was wir als Auslegung gehört haben, ist das Wort Gottes an uns. Etwas, was uns als tägliches Brot dienen soll, das uns ermuntert, ermahnt, ermutigt, hinauszugehen in dieser Welt und von diesem herrlichen König der Könige, Jesus Christus, weiterzusagen. Lasst uns gemeinsam zum Abschluss des Gottesdienstes und vor dem Segensgebet noch ein Lied singen. Und das Lied habe ich auf der Rückseite unseres Bulletins gedruckt. Es heißt, mein Jesus, ich lieb dich. Und wir singen alle drei Strophen, und dann wollen wir uns zum Segensgebet erheben.